Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Thomas Ibrahim. Guten Morgen. Am Mittwoch hat der Zentralrat der Juden die Zusammenfassung eines vorläufigen Untersuchungsberichts veröffentlicht. Darin geht es um den Skandal am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir nach Somaliland. Die kleine Region am Horn von Afrika hat sich vor 30 Jahren von Somalia abgespalten. Seither ist eine immer konservativere Islamform auf dem Vormarsch, sodass die Religion heute die gesamte Gesellschaft fest im Griff hat. Und zum Schluss der Sendung geht es in den Kuhstall. Zumindest kurz, denn der Kollege Christian Röther hat Julia Engsing getroffen. Die Theologieprofessorin sieht Veganismus und Tierrechte als christliche Gebote. Soweit die Themenübersicht. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mittwoch veröffentlichte der Zentralrat der Juden in Deutschland die mit Spannung erwarteten Untersuchungsergebnisse zum Skandal am Potsdamer Rabbinerseminar. Der Zentralrat hatte die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger mit einer umfassenden Untersuchung zu Vorwürfen sexualisierter Belästigung und Gewalt sowie etwaigen Fällen sonstigen Machtmissbrauchs am Abraham-Geiger-Kolleg beauftragt. Rabbiner Professor Walter Homolka, Gründer und bisheriger Leiter der Einrichtung, bestreitet die Vorwürfe. Carsten Dippel berichtet über das Gutachten und die Reaktionen darauf.
Für den Zentralrat der Juden in Deutschland steht fest: Mit Walter Homolka kann es keinen Neuanfang am Potsdamer Rabbinerseminar geben. Mehr als ein halbes Jahr hat die vom Zentralrat beauftragte Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger Fälle sexualisierter Belästigung und Gewalt sowie etwaige Fälle sonstigen Machtmissbrauchs und oder Diskriminierung untersucht. Überdies sollten Ursachen untersucht und Handlungsempfehlungen unterbreitet werden. Nach Sichtung des vorläufigen Gutachtens sieht der Zentralrat die Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Rabbiner Homolka, Gründer und Leiter des Geiger-Kollegs, bestätigt. Am Kolleg habe nicht nur ein Klima der Angst geherrscht, sondern es sei regelrecht eine Kultur der Angst etabliert worden, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster. Dies widerspreche den hohen ethischen und moralischen Standards einer Rabbinerausbildung.
Aus dem Executive Summary, das uns jetzt vorliegt, geht eindeutig ein Machtmissbrauch seitens Rabbiner Professor Homolka hervor. Und die Konsequenz daraus muss einfach sein, die Strukturen des Abraham-Geiger-Kollegs, aber auch der anderen Organisation, in der er eine führende Rolle gespielt hat, entsprechend zu verändern.
Mehr als 70 Zeugen hat die Kanzlei eigenen Angaben zufolge in den zurückliegenden Monaten befragt, teils in stundenlangen Gesprächen. Gegenstand der Untersuchung seien das Abraham-Geiger-Kolleg mit der dazugehörenden Kantorenschule gewesen, sowie das konservative Zacharias-Frenkel-College und ebenso die jüdische Theologie an der Universität Potsdam, das jüdische Begabtenfördererwerk ELES sowie die Union progressiver Juden. Allesamt von Homolka gegründete und geprägte Institutionen des liberalen Judentums in Deutschland. Der Zentralrat hat zuletzt deutlich gemacht, die liberale und konservative Ausbildung am Potsdamer Rabbinerseminar beibehalten und stärken zu wollen. Ein Verbleib Walter Homolkas in seinen bisherigen Ämtern sei aber nicht zu verantworten, sagt Schuster.
Es gilt jetzt, hier neue Strukturen aufzubauen. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass Rabbiner Professor Homolka hier eine führende Position oder führende Rolle weiter einnehmen kann.
Erstmals öffentlich positioniert hat sich nun das Zacharias-Frenkel-College und damit jenes konservative Rabbinerseminar, das oft im Schatten stand, obwohl es gemeinsam mit dem liberalen Geiger-Kolleg unter einem Dach firmierte. Die religiöse Aufsicht über das zur Masorti-Bewegung zählende Frenkel-College trägt die Ziegler School in Los Angeles. In seiner Doppelfunktion als Rektor des Geiger-Kollegs und als Geschäftsführer des Frenkel-Colleges habe Homolka gleichzeitig zwei verschiedene Strömungen des Judentums repräsentiert, was zwangsläufig zu Interessenkonflikten führen müsse. Nun heißt es:
Die Untersuchungsergebnisse der Kanzlei Gerke Wollschläger bestätigen die asymmetrischen Machtkonstellationen in den beiden Potsdamer Rabbinerausbildungsstätten. Unsere Einrichtung wurde bewusst in die Unsichtbarkeit gedrängt und von der Kommunikation mit Zuwendungsgebern in Deutschland ausgeschlossen.
Walter Homolka hat die Veröffentlichung der vorläufigen Untersuchungsergebnisse scharf kritisiert, da es den Vorwürfen an jeglichen Beweistatsachen fehle. Er spricht mit Blick auf das Gutachten der Kölner Kanzlei von Vorverurteilung und behält sich rechtliche Schritte gegen den Zentralrat vor. Er habe nicht rechtzeitig zu den Vorwürfen Stellung beziehen können, was die Kölner Anwaltskanzlei umgehend bestritt. In einem Brief an die Vorstände liberaler Gemeinden schrieb Homolka jetzt, er sei sich weder rechtlich noch moralisch einer Schuld bewusst. Weiter schreibt Homolka:
Von einer neutralen Untersuchung nach rechtsstaatlichen Standards gehe ich nicht mehr aus. Ich sehe den Versuch einer massiven politischen Einflussnahme des Zentralrats auf die Union progressiver Juden als eigenständige religiöse Körperschaft.
Den Vorwurf, der Zentralrat führe eine Kampagne gegen das liberale Judentum, hatte Homolka bereits im Oktober in einem Interview für die Wochenzeitung Die Zeit erhoben. Josef Schuster weist das zurück.
Rabbiner Professor Homolka hat, und das will ich auch klar sagen, er hat große Verdienste um die Entwicklung des liberalen Judentums in Deutschland. Aber Rabbiner Homolka ist nicht das liberale Judentum. Und insoweit ist es absurd, hier von einer Kampagne gegen das liberale Judentum zu sprechen. Es geht um Vorwürfe, die konkret in diesem Fall seine Person betreffen und nicht das liberale Judentum.
Bekräftigt wurde die Position des Zentralrats durch eine gemeinsam mit den anderen Zuwendungsgebern verfasste Erklärung, dem Bundesinnenministerium und dem brandenburgischen Bildungsministerium. Darin heißt es:
Wir nehmen die Ergebnisse der umfassenden Untersuchung mit großem Befremden angesichts der geschilderten Vorgänge und Strukturen zur Kenntnis. Aus unserer Sicht gibt es keinen Anlass, die Sachverhaltsdarstellung in Zweifel zu ziehen.
Walter Homolka will die Leitung des Abraham-Geiger-Kollegs abgeben und die Anteile an dieser von ihm als gemeinnützige GmbH geführte Einrichtung an eine neu zu gründende Ausbildungsstiftung übertragen. Er wolle sich als Universitätsdozent an der jüdischen Theologie in Potsdam fortan auf die Forschung konzentrieren. So kündigte es die Leitung des Kollegs am Montag an. Interimsdirektorin Gabriele Töne sagte dazu am Rande der jüngsten Ordination des Kollegs am 1. Dezember in Berlin:
Wir müssen auch Hysterie aus dieser Diskussion herausnehmen, gerade weil es hier um viel höhere Werte geht, die über den Einzelnen hinausgehen, sag ich mal. Und deshalb müssen wir hier in aller Ruhe jetzt weiterarbeiten an der Neustruktur. Und zwar entpersonalisiert und auch ohne Namen oder so etwas in den Vordergrund zu tun, sondern zu sagen, wie sieht die Reflexion auf die Krise aus, was haben wir daraus gelernt oder beziehungsweise was tun wir für die Zukunft, damit hier, ich sag mal, das gestärkt herausgeht.
Die drei Zuwendungsgeber fordern indes einen konsequenten Kurswechsel.
Vor dem Hintergrund der zutage getretenen Missstände muss es rasch einen klaren Schritt zu der bisherigen Struktur und einen umfassenden Neuanfang geben. Die Vorschläge, die bislang am Abraham-Geiger-Kolleg erarbeitet wurden, entsprechen diesem Erfordernis nicht.
Auf Kritik stößt das vorgeschlagene Modell der Kollegleitung auch bei den Verantwortlichen des konservativen Seminars. Es fehle an einer klaren Vision für eine Bildungspartnerschaft auf Augenhöhe. In die Überlegungen zur Neustrukturierung sei das Frenkel College nicht einbezogen worden. Sie schreiben:
Führung ist Vorbild und schlechte Führung disqualifiziert. Dazu braucht es nicht erst strafrechtliche Relevanz. Dass Walter Homolka erst jetzt in Erwartung der erdrückenden Dokumentation seines Fehlverhaltens ankündigt, sich zurückzuziehen, verdeutlicht einmal mehr, dass er zuvor Integrität und das Verantwortungsbewusstsein hat vermissen lassen, Schaden von den Institutionen abzuwenden.
Das vollständige Gutachten der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger, in Auftrag gegeben vom Zentralrat der Juden in Deutschland, soll Anfang kommenden Jahres vorliegen.
Carsten Dippel berichtete über den Skandal am Potsdamer Rabbinerseminar. Somaliland am Horn von Afrika ist auf den meisten Weltkarten nicht als eigener Staat eingezeichnet. Die autonome Region ist völkerrechtlich Teil Somalias und trotzdem gibt es hier eigenes Geld, einen eigenen Pass, eine eigene Regierung. Und die betont gerne, dass die Terrormiliz Al-Shabaab anders als in Somalia keinen Einfluss hat und keine Anschläge verübt. Gleichwohl ist das Land geprägt von einem Islam, der immer konservativer wird. Alkohol ist verboten, Kirchen wurden geschlossen und überall tragen Frauen den Niqab, den Gesichtsschleier. Katrin Gensler war in Somaliland und schildert ihre Eindrücke.
Freitagnachmittag in Berbera, Hafenstadt in Somaliland. Ein weißer Pickup fährt durch die Straßen. Aus den Lautsprechern, die auf der Ladefläche stehen, dringen Verse des Koran. Es ist Feiertag und die Geschäfte haben geschlossen. Stattdessen rufen Muezzine zum Nachmittagsgebet. Somaliland hat sich 1991 nach einem Bürgerkrieg von Somalia unabhängig erklärt, wird aber nur von Taiwan anerkannt. Heute ist das Land durch und durch muslimisch geprägt, was aber nicht immer so war. Zwar stehen auch entlang der sandigen Straßen in der historischen Altstadt überall Moscheen. Doch es finden sich Spuren aus jener Zeit, in der auch Juden in Berbera gelebt haben. Ein paar Häuser sind noch nicht verfallen.
Ich heiße Rahma Bihi und bin Somaliländerin. Mein Haus gehört zu den historischen Gebäuden in Berbera, in dem einst Juden gelebt haben.
Die 60-jährige Rahma Bihi gewährt einen kurzen Einblick in das Erdgeschoss, das gleichzeitig als Wohnzimmer und Abstellkammer dient. Die Farbe bröckelt von den Wänden. Über dem halb vernagelten Fenster sind einst mehrere kleine Lebensbäume in die Wand gemeißelt worden. Was das bedeutet und wann es genau war, weiß Mieterin Rahma Bihi nicht.
Ich musste die alten Menschen in der Stadt fragen, zum Beispiel meinen Großvater. Sie haben mir nur erzählt, das war das Haus einer jüdischen Familie.
Lebensbäume finden sich in bestimmten Strömungen der Kabbala, der jüdischen Mystik. Jahrhundertelang hatte Berbera am Horn von Afrika einen bedeutenden Hafen, der zurzeit von einem Konzern aus Dubai erweitert wird. Stets zog die Stadt Kaufleute verschiedener Nationalitäten und Religionen an. Menschen aus Indien, Ägypten und vor allem der arabischen Halbinsel handelten miteinander. So viel Austausch ist heute kaum vorstellbar. Rahma Bihi.
Hier leben heute nur Muslime. Gegen Christen haben wir aber nichts. Wir haben doch nur den einen Gott und wir respektieren die jeweils andere Religion.
Andere Religionen sind im öffentlichen Leben allerdings unsichtbar. Der Islam ist Staatsreligion, Alkohol darf nicht eingeführt werden und lässt sich nur illegal kaufen. Konversionen zu einer anderen Religion sind verboten. Wer als Ausländer vorübergehend eine Arbeitserlaubnis hat, kann seine Religion ausüben, allerdings nur im Privaten. Wer nicht Muslim ist in Somaliland, riskiert es aber nicht, über seine Weltanschauung zu sprechen. Nach mehreren Versuchen, mit jemandem in Kontakt zu kommen, antwortet eine Person knapp per E-Mail. Ich würde mich als Atheist bezeichnen, darüber möchte ich aber nicht sprechen. Somaliland war einst britisches Protektorat und, so wirkt es auf alten Fotos, durchaus liberal. Frauen trugen kurze Kleider, verdeckten ihr Haar nicht und gingen stattdessen abends aus. Heute ist der Niqab, der Gesichtsschleier, weit verbreitet. An diese Entwicklung will sich Sukhat Odoba nicht gewöhnen. In den 1980er Jahren floh ihre Familie nach Großbritannien. 2012 kam sie zurück und baute in der Hauptstadt Hargeisa ein Restaurant auf.
Es ist so konservativ geworden. Alle Frauen müssen ihre Haare bedecken. Als wir früher hier lebten, war das nicht der Fall. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Vorbereitet war ich darauf allerdings nicht. Als ich in London gelebt habe, habe ich Somaliland als mein Zuhause bezeichnet. Heute ist das umgekehrt. Es ist schockierend, was hier passiert.
Wie sehr die Gesellschaft von Männern dominiert wird, hat Sukhat Odoba vergangenes Jahr bei den Parlamentswahlen erlebt. Sie war Kandidatin der Oppositionspartei Wadani. Keine einzigen Frau gelang der Einzug ins Parlament. Generell habe sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen verändert, sagt Sukhat Odoba.
Häufig geben Männer Frauen zur Begrüßung nicht mehr die Hand. Das ist das neue Somaliland seit Ende des Krieges. Früher war das anders. Höchstens ältere Frauen haben manchmal ihre Hand in ein Stück Stoff gehüllt, wenn sie Männer begrüßt haben.
Männer würden das gerne wie folgt begründen.
Es hieß, früher wussten wir nicht viel über unsere Religion. Heute kennt man sie besser und weiß, Händeschütteln zwischen Männern und Frauen, das ist nicht gut.
Es gab immer Kontakte zur arabischen Halbinsel. Lange war aber der Sufismus im heutigen Somaliland verbreitet. Wie es dazu kam, dass salafistische und wahhabitische Strömungen endgültig den Weg nach Somaliland fanden, erklärt Hassan Sudi. Er ist Mitbegründer der Denkfabrik ISIR.
Der somalische Staat ist 1991 zusammengebrochen. Seitdem ist es einfach, neue Ideen ins Land zu bringen.
Zementiert wird das durch den Bau von Schulen und Moscheen, wie auch in anderen Teilen Afrikas. Dazu kommen finanzielle Verflechtungen und Handelskontakte. Viehwirtschaft macht etwa 60% des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Mehrzahl der Kamele, Ziegen und Rinder wird vor der islamischen Pilgerfahrt, der Hadsch, nach Mekka verschifft. Eine konservative Auslegung des Islam ist nach Einschätzung von Giorgio Bertin auch politisches Kalkül. Er ist als katholischer Bischof von Djibouti auch für Somaliland und Somalia zuständig und kennt die Region seit den 1960er Jahren.
Seit Beginn ihrer Unabhängigkeit 1991 haben die Regierenden die Karte des Islam gespielt und die Islamisierung vorangetrieben. Man hat gehofft, dass die islamischen Länder Somaliland als eigenen Staat anerkennen, was aber nicht passiert ist. Geblieben ist stattdessen eine rigide Form des Islams.
2017 musste der Bischof die einzige katholische Kirche im Land kurz nach der Neueröffnung wieder schließen. Bei Besuchen kann er selbst nur wenige Tage im Land bleiben und muss sich diskret verhalten. Dabei trifft er auch hochrangige Politiker, die mitunter Jahrzehnte in den USA und Großbritannien gelebt haben. Gegen die konservative Auslegung des Islam positionieren sie sich allerdings nicht. Doch genau das kann mittelfristig negative Folgen für die Gesellschaft haben, befürchtet Giorgio Bertin.
Vor einigen Jahren war ich überrascht, weil viele junge Menschen das Land verlassen wollten. Sie wollten nicht wegen mangelnder Sicherheit oder fehlender Jobs gehen. Sie sind auf der Suche nach einem Mindestmaß an Freiheit, das sie in Somaliland nicht finden.
Über die Rolle des Islams in Somaliland berichtete Katrin Gensler. Christinnen und Christen sollten sich aus Glaubensgründen rein pflanzlich ernähren, also vegan leben. Das fordert zumindest die katholische Theologin Julia Enzing. Und Gott sah, dass es schlecht war, heißt ihr kürzlich veröffentlichtes Buch. Darin plädiert die Dresdner Professorin nicht nur für Veganismus und Tierrechte, sondern für einen gänzlich anderen Umgang mit der Welt. Der christlichen Lehre gibt sie eine Mitschuld an Umweltzerstörung und Artensterben. Christian Röther hat mit Julia Enzing gesprochen.
Ein Kuhstall. Vermutlich kein Ort, an dem man Theologinnen und Theologen vermutet. Julia Enzing allerdings ist hier immer wieder anzutreffen. Und auch an anderen Orten, an denen Tiere genutzt werden. Von der Weide bis zum Schlachthof. Sie schreibt:
Seither habe ich mehrfach gesehen, wie Schweinen der Bolzenschuss versetzt wurde, wie Pferde ausgeblutet sind. 1000 Kilogramm schwere Bullen aus dem Stand zusammenbrachen und Schafen beim Schächten die Kehle aufgeschnitten wurde. Das Geräusch, wenn ein so großes Tier auf einem gefliesten Boden zusammenbricht, die weit aufgerissenen Augen, der Schrei der Schweine, der Geruch von warmem Blut, der Geruch von Kühlhallen mit toten Tieren, all dies blieb jedes Mal sehr lange an meinen Kleidern und Haaren und noch viel länger in meinem Gedächtnis und meinem Herzen hängen.
Diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, in der Landwirtschaft, in der Nutztierhaltung, die sind es, die mich zum Nachdenken anregen und die auch meine eigene Theologie und meinen eigenen Standpunkt immer wieder herausfordern und hinterfragen.
Julia Enzing ist 39 Jahre alt und Professorin für systematische Theologie an der Technischen Universität Dresden. Bevor sie allerdings zur katholischen Theologie gekommen ist, begann sie ein Studium der Tiermedizin. Und bis heute begleitet sie für eine Woche im Jahr eine befreundete Tierärztin bei der Arbeit. Als Theologin bezieht sie klar Position gegen die Nutztierhaltung.
Wenn ich wirklich davon ausgehe, wenn ich das wirklich glaube, und das ist Teil unseres christlichen Glaubens, dass das Reich Gottes zwar noch nicht vollendet ist, aber schon im Hier und Jetzt angebrochen ist und der Geist Gottes den gesamten Kosmos durchwirkt, also in allem, in der Bibel heißt es, Gott ist in allem, was atmet, dann ist es auch für diese Gottheit nicht egal, wie wir mit dem Leben und denjenigen, die auch mit einem Lebenswillen, einer Lebenskraft ausgestattet sind, umgehen.
Wie Menschen mit Tieren umgehen, dass sie sich über die Tiere stellen und auch über die Pflanzen, dafür gibt Julia Enxing der klassischen christlichen Lehre eine Mitschuld. Stichwort, der Mensch solle sich die Erde untertan machen, wie es in der Bibel heißt, und er sei die Krone der Schöpfung, wie die Bibel oft gedeutet wird.
Die christliche Lehre und die Position der Kirchen war lange Zeit sehr unsensibel und unkritisch gegenüber der Gefahr einer Ausbeutung der Schöpfung, der Gefahr eines Missbrauchs der Macht des Menschen. Und in der Forschung gilt das Christentum als eines der Hauptfaktoren und die christliche Botschaft als eines der Hauptfaktoren für die aktuell Katastrophensituation unseres Planeten.
Nicht nur die Tiere liegen der Theologin am Herzen. Es geht hier auch um Wälder, Meere und Klima, um den ganzen Planeten und natürlich auch um den Menschen. Bei Umwelt- und Artenschutz hat Julia Enxing in der Kirche viele Verbündete, von Churches for Future bis hin zu Papst Franziskus. Immer wieder nimmt Enxing Bezug auf dessen Umweltenzyklika Laudato Si. Doch viele christliche Bemühungen zur Bewahrung der Schöpfung gehen der Dresdner Theologin nicht weit genug.
Papst Franziskus sensibilisiert in gewisser Weise für viele Themen, geht aber nicht so weit zu sagen, wir sollten mal uns als Menschen generell hinterfragen, woher wir eigentlich auf die Idee kommen, dass wir per se mehr Rechte haben als alle anderen Lebewesen oder dass wir eine Kreatur sind, die in besonderer Weise von Gott geliebt ist. Das hinterfragt er nicht.
Julia Enxing aber stellt in Frage, dass der Mensch mehr wert sei als andere Lebewesen. Und deshalb stellt sie auch in Frage, dass der Mensch Tiere essen darf. Sie formuliert es als Gebot.
Ihr sollt VeganerInnen sein.
Argumente für eine rein pflanzliche Ernährung findet die katholische Theologin auch in den Schöpfungserzählungen der Bibel.
Unter anderem ist es so, dass im Garten Eden im Paradies allen Lebewesen Pflanzen zur Nahrung gegeben wurden und das ein gutes Leben war.
Seht, ich übergebe euch alle Samen aussäenden Gewächse auf der ganzen Erdfläche, sowie jeden Baum, an dem Samen aussäende Baumfrüchte sind. Das soll euch als Nahrung dienen. Auch allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels, allem, was auf der Erde kriecht, was immer mit einer Kehle lebt, soll alles grüne Gewächs als Nahrung dienen.
Und erst nachparadiesisch, und wir leben in einer nachparadiesischen Welt, erst dann ist der Mensch Fleisch.
Julia Enxing aber möchte, dass die Erde in diesem Sinne wieder etwas paradiesischer wird. Zumindest ein veganes Paradies, in dem kein Lebewesen mehr unnötig leiden muss. Sie kritisiert,
wie willkürlich wir entscheiden, welchen Wert wir welchem Geschöpf zuschreiben. Das ist nicht von Gott vorgegeben, das ist von uns Menschen gemacht, die Entscheidung, dass wir Hunde besonders mögen oder Katzen besonders mögen oder Meerschweinchen besonders mögen und den Marder aber furchtbar finden und das Schwein essen und das Rind ausbeuten und so weiter. Wir sind es, die das tun. Also haben wir auch die Macht und die Möglichkeit und vielleicht auch die Verantwortung, es zu ändern.
Die Wissenschaftlerin versteht Theologie als Widerstand, schreibt sie. Auch als Widerstand gegen das, was tagtäglich in den Ställen, Viehtransporten und Schlachthäusern passiert. Das, was viele Menschen lieber nicht so genau wissen und schon gar nicht sehen wollen. Doch gerade dort fordert Julia Enxing, dort müsse die Theologie hinschauen.
Julia Enxings Buch »Und Gott sah, dass es schlecht war« ist beim Kössler Verlag erschienen. Die 290 Seiten gibt es für 20 Euro. Das war Tag für Tag für diese Woche. Alle Beiträge finden Sie wie immer zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in unserer App der DLF Audiothek. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten blickt die Lebenszeit auf das oft so ambivalente Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Ibrahim. Danke fürs Einschalten. Haben Sie einen schönen Tag.